Werner Hiebert gehört zu den ersten Mitarbeitern von Radio ZB30. Und Werner ist einer derjenigen, deren Stimme die Hörer vermutlich nicht kennen. Seine langjährige Arbeit läuft eher hinter den Kulissen ab. Dort sorgt er dafür, dass die Hörer das Programm so erleben können, wie es im Radio zu hören ist. Werner, wann bist du hier eingestiegen und in welchem Bereich hast du damals begonnen?
Also eigentlich ein bisschen ein Schnupperbereich war schon in Loma Plata als Jugendlicher. Da machte ich Aufnahmen für Paul Klassen, die dann auf Turmbandschule dann hier nach Philadelphia geschickt wurden und dann die Predigten dann für die Programme in ZB30. Ja. Dann später arbeitete ich im Industriewerk, lernte dann Hartmut Isaac kennen und er merkte, dass mein Hobby im Leben auch als Jugendlicher immer schon mit Elektronik war und dann kam Helmut Giesbrecht damals als Interimleiter auf die Idee, er würde mal fragen, ob ich nicht Interesse hätte, hier zu arbeiten. Und ich sagte nur, wenn es ein formelles Studium ist in Kanada. Und er nahm dann Kontakte auf mit Jack Hapner und so zogen wir dann 1987 nach Kanada. Aber die Türen waren da alle zu. Also die wollten uns da gar nicht sehen, die hatten ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Personal von ZB30 und dann kam eben in der Zeit auch war Harry Neufeld da, der war eigentlich der Direktor, der musste aber wegen einer Herzoperation nach Kanada zurückfahren und dann sagte er, er ist ein Direktor und wir machen jetzt einen Vertrag und das war Anfang 87 und dann durfte ich bei Golden West in Altona dann arbeiten. Da habe ich dann 6-7 Monate gearbeitet und nach dieser Zeit versuchten wir dann in eine Universität zu kommen oder Technische Hochschule, wie immer man das nennt. Aber die sagten, no, wir nehmen nicht solche auf, die nicht ein Sprachdiplom haben und ein mathematisches Diplom. So. Dann fängt unsere Weltreise als Familie dann schon an. Wir hatten dann einen Sohn und dann ging das dann los.
Und wie sah die Weltreise dann aus?
Die Weltreise sah dann so aus, dass dann in Obedira in Asunción wurde ein Aufnahmestudio aufgebaut und wir wurden dann zurückgeschickt, also alle Kosten bezahlt. Und um das Studio aufzubauen. Das war dann eigentlich noch lange nicht so weit fertig, wie wir dachten. Und wir wohnten dann in Asunción und jeden Abend fuhr ich dann, oder fast jeden Abend, viermal die Woche, zu einem Privatlehrer zum Centro Anglo, um dann Englisch zu studieren, um als Privat einfach schneller vorwärts zu kommen, als es normalerweise gemacht wurde. Und die Bedingung war auch, dass ich für eine Woche im Monat auch hier nach ZB30 kommen würde. So, dann hieß das immer Sonntagabend in den Bus rein. Und dann wir hatten ein Haus in Loma Plata, das war nicht fertig, aber so viel zum Wohnen. Und dann jeden Tag da mit dem Motorrad dann hin und her gefahren. Und dann Freitagabend dann wieder zurück nach Asunción zur Familie.
So, das war dein Einstieg dann hier bei ZB30?
Genau, das war so der mehr offizielle Einstieg. Dann lernte ich die ganze Atmosphäre hier besser kennen und das Personal auch. Manche sind noch sogar da. Käthe Wiens war damals auch schon da. Als wir dann zurückfahren wollten, dann musste ich ja dann ein Sprachdiplom-Examen machen. Und ich brauchte mindestens 560 und meine Punktzahl war damals genau 560. Dann flogen wir zurück nach Calgary, in Alberta. Da studierte damals auch schon Grant Hapner, Jack Hapner, sein Sohn. Der war schon im zweiten Jahr und er kam dann als erstes Jahr. Er und ein Freund haben dann bei uns dann immer Mittag gegessen. Und wir wohnten im selben Apartmentblock. Und so fing ich dann einfach an, ins Wasser zu tauchen der englischen Sprache und der Technologie.
So dass du dann doch die Möglichkeit hattest, eine formelle Ausbildung zu machen, bevor du hier dann voll eingestiegen bist.
Ja, die Möglichkeit wurde dann von der EMC in Kanada gegeben. Sie haben dann auch alle Kosten, auch das Stipendium bezahlt. Als Kanadier brauchten wir damals da nicht eine große Summe zahlen an der Technischen Hochschule, weil eben als Kanadier das Studium in Alberta praktisch umsonst ist. Ob zwar das Labor extrem gut ausgestattet war, es war ein Labor von $2 Millionen. Das war damals schon für so einen Elektronikstudenten schon etwas, bedeutete das, ja. Und hatte da noch Schwierigkeiten die erste Zeit, weil Englisch auch noch ein Problem war. Unsere Tochter wurde danach geboren und musste ich danach babysitten, alles gleichzeitig. Der Älteste wollte nichts wissen von fremden Leuten. Und so, aber ich konnte, das erste Semester war nicht so gut, aber die nächsten Semester dann stieg ich dann, ja, zum Spitzenstudenten auf. Man hat mir dann auch sehr viel angeboten zu arbeiten. Die sagten, für dich stehen alle Türen offen, du hast das Praktische, was vielen fehlt. Wir waren ja im Chaco aufgewachsen und wir wussten ja, alles muss frisch verwendet werden, es wird nicht gleich weggeschmissen oder was Neues zugelegt. Und aber ich hatte damals eine tiefe Krise, weil ich Schilddrüsenüberfunktion hatte und hatte damals dann Gott versprochen, ich wollte mein Leben dann auch für ZB30 oder zumindest in seinem Dienst. Und ich sehe das so, jetzt bin ich 68 und ich habe eigentlich meinen Teil getan, aber ich arbeite immer noch gerne weiter. Ja, es ist einfach für mich ein Teil des Lebens geworden oder für uns als Familie. Einfach die ganze Entwicklung von anfangs kleinen Schritten bis zu dem, was jetzt ZB30 ist, ja.
Wurde dann nach ZB30 kam, welches waren so besondere Herausforderungen?
Oh, das gab genug. Ja, erstens war das meiste schon ziemlich älter oder alt und auch nicht unbedingt immer gut in Schuss gehalten und es war eigentlich für nichts Geld da. Also wir mussten das, wo wir aufgewachsen waren, einfach ja, von dem machen, was da ist, versuchen wir da mal was anderes rauszumachen, dass es dazu zu gebrauchen wird. Ja. Und das war eigentlich die erste Herausforderung. Wir haben dann so nach und nach, besonders die Sendestation war ziemlich noch in den Anfangsschuhen geblieben, mehr so Probe. Ich weiß zum Beispiel, man musste hinfahren, wenn nicht Strom war, musste man den Generator starten. Das andere war, wenn es mal sehr mit Wind regnete, dann kam bei dem Haupttablett oder so der Hauptkasten, wo Strom reinkommt, das war voll Wasser. Und so eine Verbesserung mussten dann gemacht werden, ja.
Hattest du aber von Anfang an, dann wurde hier einstiegs einen Begleiter, der nah einfach, dass ihr Seite an Seite die Arbeit machen konntet, oder durftest du auch gleich schwimmen lernen?
Nee, ich hatte Handlanger, ja, also solche, die ein bisschen Interesse hatten, aber nicht eine Ausbildung, ja. Grant Heppner war dann inzwischen ein Jahr hier, aber der fuhr schon eine Woche, nachdem wir zurückgezogen waren, fuhr der schon zurück nach Kanada, so dann war ich jetzt schwimmen und weiter, ja.
Und du warst dann halt viele Jahre mit dieser technischen Arbeit hier im Einsatz und kennst aufgrund dessen ja auch die ganze Entwicklung vom Sender, wie das dann weitergegangen ist mit der Modernisierung. Gib uns doch einmal einen kleinen Streifzug durch die Jahre. Wohin hat sich Radio ZB30 entwickelt, so auch technisch gesehen?
Also technisch gesehen waren ja mehrere Phasen, die herausfordernd waren. Erstens war der erste Sender war eigentlich eine gemusste Fehlentscheidung. Es wurde damals auch so gesagt, dass dass die Lizenz an dem Kauf von diesem Modell von Sender war, der eigentlich nicht zu den Besten gehörte und auch ständig Probleme hatte. Besonders die ersten Jahre hat Frank Krüger manchmal gesagt, dass sie sehr viel mussten über Funk, es gab ja kein Telefon, über Funk nach Kanada mit Jack Hebner sprechen, so, was machen wir jetzt, wie können wir jetzt das hier machen. Und dann kam Andreas Friesen und er war dann gleich Feuer und Flamme, ja, da müssen wir jetzt einen neuen Sender. Und das gab dann 93, glaube ich, war dann schon, das lief das Projekt mit dem neuen Sender dann an. Und seitdem hat sich vieles verändert. Die Idee war ja auch immer, nach Bolivien zu gelangen mit der Signal, weil das sollte ja auch für die Bolivianer was sein. Aber das hielt sich schwer. Man sprach mit Kurzwelle, wir hatten dann von HCJP Techniker hier und die sagten, ja, dieser alte Sender, den ihr habt, der könnte dafür gebraucht werden. Ja, wir hatten ja einen neuen guten Sender und der könnte dafür gebraucht werden, aber das mit der Lizenz funktionierte nicht. Ne? Und dann einfach im Jahr 2000 kamen wir auch als Familie finanziell in eine schwierige Situation, wo ich damals zu meiner Frau sagte, also wir können so nicht, 4 Kinder durch die Schule alles bezahlen. Das geht nicht. Entweder wir müssen eine Umstrukturierung von meiner Arbeit machen oder wir ziehen nach Kanada. Ja. Und dann haben wir entschlossen, dann einfach hier dann nicht mehr vollzeitig zu sein und dass ich dann eben eine Zweit- oder Drittarbeit dann daneben noch hatte. Ich bin 24 Stunden seitdem immer abrufbereit, so dass wurde auch vergütet oder wird auch vergütet, aber ich bin meistens dann aber nur vormittags hier. Und dann kam auch fast gleich ein Angebot von einem gebrauchten Sender von Kanada, 50 Kilowatt, und dann wurde mit dem dann auch der ganze Prozess eingeleitet in Conatel, um Leistungserhöhung zu machen, so der noch angenommen. Und bis der Sender erst ziemlich alt war, dann kam eben im Jahre 2013 war dann wieder ein neuer Sender dran, damals dann auch wieder unter Helmut Giesbrecht, und der funktioniert dann auch sehr zufriedenstellend, würde ich sagen.
Warst du schon hier, als das Flugzeug damals einmal in den Turm flog?
Jein, ich war damals gerade in Asunción an dem Tag. Kam dann über Funk, hatten die dann eine Verbindung, und Rudolf Löwen hatte eine Faxmaschine, und dann schickte Jack Hebner per Fax dann eben eine Notantenne, Plan von CBC, da irgendwo hatte er was ergattert, und dann musste abends in den Bus, und dann nahm ich den Fax mit, und dann auch nach den Plänen haben wir dann mit Hartmut Isaac zusammen dann den Notturm aufgebaut. Das war dann ein Tag und eine Nacht durch, und dann den anderen Tag konnten wir dann den Sender schon wieder anmachen.
Und der Senderturm steht immer noch?
Nein, das war nur eine Wäscheleine, nennen wir das. Das war 15 Meter hoch sowas und zwischen zwei hohen Masten gespannt. Und dann musste ja dann ein Turm gekauft werden, ein neuer. Und der wurde dann von Brasilien gekauft, und bis der erst fertig war, dann war aber schon unsere Zeit hier abgelaufen. So, wir waren nicht dabei, als der Turm dann aufgestellt wurde.
Die Technik hat ja sich also rasant modernisiert. Und bedeutet das dann jetzt, wenn das alles leichter läuft mit der Technik, dass die Arbeit an und für sich auch erleichtert wird?
Ja, wenn man daran denkt, dass die Programme alle auf Tonbandspulen waren. Es bedeutete damals, jede Woche routinemäßig die Tonköpfe reinigen, rundgehen, einfach alles, weil die Bänder auch nicht immer sauber sind, und damit der Klang dann auch schön bleibt, Schallplattennadeln wechseln und so. Das sind Sachen, die jetzt nicht mehr dran sind eben andere, das sind Computerprobleme, und die sind manchmal auch nicht harmloser. Da habe ich jetzt eine sehr gute Hilfe, da ich versuche sowieso schon in den letzten Jahren immer mehr Leute reinzuziehen, wenn auch nur für einen spezifischen Bereich, weil irgendwann ist meine Zeit ja auch hier abgelaufen, ja, und dann kann das ja nicht sein, dass alles bloß so hängen bleibt. So ein Tobias Martens hilft mir da mit den Computern und den ganzen Programmierungen von den Verbindungen auch zu den Abteilungen Yalvisanga und Loma Plata, und Andy Fleming ist immer dabei, wenn ich Arbeiten am Sender mache. So, er kennt den Sender an für sich, der hat auch viele Jahre hier gearbeitet mit mir. So, wir kennen uns gut, und so schlimmstenfalls, falls ich sollte bettlägerig bleiben oder sein, kann ich per Telefon immer noch sagen, schau mal hier oder da oder so, ja. Das ist, also ich versuche da immer mehr Leute zu finden. Es ist ein sehr großer Mangel, würde ich sagen, an jungen Leuten, die interessiert sind an Elektronik. Alle wollen Computer oder Buchführung studieren, aber es ist nichts wirklich, der sich mal einfach in normale Technik weiterbildet, ja, so viel ich weiß.
Und rückblickend, Werner, du hast ja erzählt von eurer Weltreise, deine formelle Ausbildung, aber bis das so weit kam und du das dann doch irgendwann schaffen oder machen konntest, was hat das dir persönlich gebracht, wenn du jetzt zurückschaust und auf heute?
Persönlich, ja, ich sah das immer als einen Dienst für Gott an, und es war auch, gab immer Zeiten. Für mich war besonders am Anfang, da ich mit den Schilddrüsen dann Probleme hatte, fiel es mir sehr schwer, gelassen an Probleme ranzugehen. So, das habe ich mit der Zeit gelernt, dass wenn irgendwas aus ist, das bedeutet noch nicht, dass die ganze Bude abgebrannt ist, sondern da ist wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit, ja. Und ich gehe ganz gelassen, auch wenn der Sender mal was hat oder was immer. Das ist für mich, ich kann das gelassener nehmen, habe auch vielleicht ein bisschen besseren Überblick, wie das Ding funktioniert. Und sonst, ja, es ist einfach eine Herausforderung, was ich eigentlich würde sagen für ZB30, ich habe das auch immer wieder betont, ZB30 muss auf andere Medien vertreten sein, aber nicht nur ein bisschen vertreten, sondern wirklich ernsthaft. Das Thema, das Radio ist sehr gut für solche, die unterwegs sind und die arbeiten und so weiter. Aber die Jugend und auch besonders die Indigene, deshalb ist ein Yalvisanga Studio, haben wir auch gleich angefangen mit Videoproduktion, oder wollen wir gleich anfangen. Und einfach, dass die Leute auch da erreicht werden, wo sie sind. Und das ist am Computer und am Telefon.
Sehr vielen Dank, Werner. Bestimmt könntest du uns noch sehr vieles erzählen von all deinen Erfahrungen im Studium und auch hier in deiner Arbeit. Aber vielen Dank für diesen Einblick, den du den Hörern gegeben hast und auch diesen Aufruf, dass vielleicht hier oder dort jemand sich interessiert, sich doch einmal auch für diese Arbeit zu interessieren, sich auch einfach reinzuknien und das zu machen.
Ja, ich will mich auch bedanken bei den Leitungen und die immer auch die Gemeinden und die Kolonien, dass die das Vertrauen in mir hatten, auch ja, so eine teure Anlage eigentlich anzuvertrauen. Ja, es ist ja nicht, dass das nur eine Kleinigkeit ist oder ein paar Mikrofone und ein Mischpult, sondern einfach die ganze Anlage ist doch in den Jahren sehr groß geworden, und da bin ich Gott dankbar, dass er immer wieder auch da hilft.